Danke für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Macht Spaß bei euch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So die letzten Tage, die letzten Wochen, die letzten Monate, die letzten Jahre. Ich habe heute früh gleich nochmal in mein Handy geguckt und die Schlagzeilen durchgeguckt. Das macht dich ja alles verrückt, was da wieder alles ist. Krieg und Klima und ihr wisst alles selber. Und dann frage ich mich, wie soll ich mich hier verhalten als Christ? Und da habe ich diese herausfordernde Überschrift genommen für diesen Gottesdienst heute. Leben mit Jesus Christus, der Alltag der Christen. Alltag des Christen. Und ich möchte dazu einen Abschnitt lesen aus Kolosser 3, die Verse 1 bis 17. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Nun aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, wo nicht Grieche noch Jude mehr ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Güte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an als Auserwählte, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ich möchte diesen Text mal versweise auslegen, aber immer im Abschnitt. Also ich lese jetzt die ersten vier Verse und dann machen wir die vier Verse durch und dann so weiter. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wenn man das verwirklichen möchte, was hier alles aufgezählt ist und aufgeschrieben ist, mit Christus gestorben zu sein und seine Glieder töten will, ohne dass man weiß, dass man mit Christus auferweckt ist, und hat in ihm neues Leben empfangen, dann wird das eine endlose Quälerei. Die letzten Verse des zweiten Kapitels handelten vor allem von der Tatsache, dass wir mit Christus gestorben sind. Und jetzt sehen wir die andere Seite der Medaille. Wir sind auch mit ihm auferweckt. Wenn wir mit ihm auferweckt sind, übrigens, das Wörtchen wenn steht hier nicht als Möglichkeit, sondern als Tatsache. Wenn wir mit ihm auferweckt sind, dann sind wir in eine neue Welt versetzt. Früher lebten wir in einer Welt, die für Christus nur ein Kreuz und ein Grab hatte. Wir dienten der Sünde. Jetzt leben wir in einer Welt, in der sich alles um Christus dreht. Wir dienen ihm. Wir sind in die christliche Freiheit hineingestellt, um Christus zu dienen. Christus zu dienen fängt damit an, dass man das sucht, was droben ist. Warum? Weil Christus dort ist. Das bedeutet, auf Christus ausgerichtet zu sein und ihn auf der Erde darzustellen. Durch das Suchen der Dinge, die droben sind, wird unser Leben hier geformt. Es wird mehr und mehr die Charakterzüge eines Lebens zeigen, das droben ist und den Dienst und das Zeugnis fördert. Alles, was wir von ihm in der Herrlichkeit sehen, wird uns vor allen Lehren und Geboten der Menschen bewahren. Es gehört zu den wesentlichen Elementen des christlichen Glaubens, dass Christus zur Rechten Gottes sitzt. Die Tatsache, dass Christus dort ist, bestimmt, wo unsere Interessen sind und worauf wir unser Denken ausrichten müssen. Es ist übrigens unmöglich, dass wir nach oben und nach unten zur gleichen Zeit schauen. Es ist nicht möglich, dass wir geteilte Zuneigungen haben, einmal nach oben und zur gleichen Zeit nach unten. Leider sind sich viele Christen dieser Tatsache nicht so bewusst. Sie leben so, als wären sie das irdische Volk Gottes. Sie suchen die Dinge auf der Erde. Und das ist dann der Fall, wenn sie es für sich richtig halten, all das Schöne, das auf der Erde gefunden wird, zu genießen. Und das kann auch sein, indem man sich für die gerechte Verteilung all des Schönen einsetzt. Für Ersteres benötigen wir einen guten Job mit hohem Einkommen. Für Letzteres kann man sich politisch betätigen. Bei beidem denkt man nicht daran, dass man mit Christus im Himmel verbunden ist. Wenn man sich bewusst ist, dass unser wirkliches Eigentum droben zu finden ist, dann kann es gar nicht anders sein, als dass man diese Dinge, die droben sind, bedenkt. Über die Dinge, die wir auf Erden haben, sind wir nur Verwalter. Nichts können wir davon in den Himmel mitnehmen, wenn unsere Zeit auf dieser Erde vorbei ist. An vielen Stellen der Bibel werden wir davor gewarnt, auf irdischen Besitz zu setzen. Irdische Dinge sind oft Dinge, die Gott gegeben hat. Ehe, Arbeit, Entspannung und so weiter sind alles gute Dinge. Doch wenn unser Leben nur noch aus diesen Dingen besteht, verschwindet der Blick auf Christus. Dann leben wir nicht mehr aus der Verbindung mit ihm. Der Glaube sieht die Dinge, die man nicht sehen kann, und lebt darin. Das Trachten auf irdische Dinge verursacht bei Paulus und auch bei dem Herrn Jesus Traurigkeit. Paulus schreibt in Philipper 3, 18 und 19, Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe, nun aber auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Christus ist für diese Welt abwesend. Aber nicht nur abwesend, er ist auch für diese Welt verborgen. Weil Christus unser Leben ist, ist also auch unser neues Leben für die Welt verborgen. Es ist der Welt unbekannt. Das Letzte, was die Welt von Christus gesehen hat, war, dass er tot am Kreuz hing und in ein Grab gelegt wurde. Da schien alles zu Ende zu sein. Doch der Glaube sieht über das Grab hinaus. Der Glaube sieht die Auferstehung und die Verherrlichung. Wenn Christus unser Leben ist, gibt die Welt uns den gleichen Platz wie ihm. Die Welt wird nichts von den Motiven begreifen, durch die wir uns leiden lassen, weil sie die Quelle nicht kennt. Diese Quelle ist verborgen. Wir sind aber immer noch hier, um Zeugnis von Christus abzulegen, der für die Welt verborgen ist. An der Welt gibt es nichts mehr zu verbessern. Jeder Versuch, an der Welt etwas zu verbessern, berücksichtigt nicht die Tatsache, dass Christus von der Welt verworfen und jetzt für die Welt verborgen ist. Das Kennzeichen des Lebens des Gläubigen ist, dass es bei Gott ist. Es wird demnächst offenbart werden. Jetzt kennt uns die Welt nicht, aber später schon. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 3, in den Versen 1 und 2, seht, welche Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn er offenbart wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wenn Christus öffentlich in der Welt erscheint, wird zugleich der Höhepunkt unserer Vereinigung mit ihm sichtbar werden. Wir werden mit ihm eins gemacht in seinem Tod, in seiner Auferstehung, in seiner heutigen Verborgenheit und wenn er vor der gesamten Welt offenbar werden wird. Wir leben also in dieser Welt als jemand, der dieser Welt gestorben ist. Damit liefern wir den Beweis, dass für uns von dieser Welt nichts mehr zu erwarten ist. Das bedeutet für das Hier und Jetzt, für uns, für Christen, Verwerfung, ja, bis hin zum Leiden. Und oft kommt es aus den eigenen Reihen. Könnte ich euch erzählen jetzt von Predigten, die ich gehalten habe, wo es dann hintenrum richtig Ärger gab. Also es bedeutet für das Hier und Jetzt Verwerfung, ja sogar Leiden. Doch das wird sich in dem Augenblick ändern, wenn wir mit Christus in Herrlichkeit offenbart werden. Kommen wir zu den nächsten Versen, 5 bis 11. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Nun aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, wo nicht Grieche noch Jude mehr ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit noch Barbar, Sküde, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Nach dem herrlichen Ausblick des vorigen Verses werden wir wieder mit beiden Beinen auf den Boden zurückgeholt. Wenn wir die Herrlichkeit des Christus und unseren Teil daran genossen haben, werden wir kein Verlangen mehr haben, den sündigen Begierden nachzugeben. Diese Dinge hindern daran, die Dinge zu suchen, die droben sind. Ja, jetzt hören wir davon, dass es Dinge gibt, die wir töten müssen. Gott hat die Sünde im Fleisch verurteilt. Römer 8, Vers 3. Der Mechanismus, dessen sich die Sünde bediente, der alte Mensch, ist gestorben. Römer 6, Vers 6. Folglich müssen wir uns der Sünde für tot halten. Das bedeutet, dass wir die Glieder unseres Leibes nicht mehr von der Sünde gebrauchen lassen. Wir stellen sie nun in den Dienst Gottes. Paulus schreibt in Römer 6, 11 bis 13, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Wenn wir nun merken, dass sich die Sünde regen will, müssen wir damit kurzen Prozess machen. Eine radikalere Lösung als Töten gibt es nicht. Töten ist ein sehr starker Ausdruck. Mit unmoralischen Dingen muss man kompromisslos umgehen. Wie macht man das? Indem man der Sünde jede Weisungsbefugnis verweigert. Wie sieht das aus? Ich gebe der Sünde nicht nach. Sie bekommt keinen Raum. Die Sünde wird da eingeordnet, wo sie hingehört, beim alten Menschen. Und der hat in meinem Leben nichts mehr zu sagen. Durch diese entschlossene Haltung verhindert man, dass man anfängt, sich das zu überlegen. Sobald du anfängst zu überlegen, bist du verloren. Und die betreffende Sünde sieht seine Chance. Töten bedeutet, der Sünde alles Leben zu nehmen. Dadurch bekommt die Sünde keine Chance, sich zu offenbaren. Und jetzt lässt uns Paulus auch gleich gar nicht raten, um welche Glieder es dabei gehen könnte. Die Glieder werden hier den Sünden gleichgesetzt. Die Liste fängt mit Unzucht an. Kann auch Hurerei dazu sagen. Es gibt ja mehrere dieser Listen im Neuen Testament. Galater 5, 1. Korinther 6, Epheser 5. Und überall geht diese Liste mit Unzucht, Hurerei los. Das ist also eine ernsthafte Bedrohung für die Heiligung. Unreinheit ist nahe verwandt mit Unzucht, allerdings allgemeiner in seiner Bedeutung und betrifft jede Art von Unreinheit. Leidenschaft bezieht sich auf erotische Begierden, die zu Unmoral im Denken und Handeln führen. Böse Lust scheint in diesem Zusammenhang auf sexuelle Begierden hinzuweisen. Habsucht bedeutet, immer mehr haben zu wollen und scheint auch durch den Zusammenhang hier mit sexuellen Vergehen verbunden zu sein. Sexuelle Begierde kann in solcher Weise das Leben beherrschen, dass sie den Platz Gottes einnimmt und damit Götzendienst ist. Manch einer kennt vielleicht die Auffassung oder hat sie sogar selber, dass die einzige Sünde, über die Gottes Gericht kommt, der Unglaube sei. Soweit schon. Aber aus unserem Text sehen wir, dass das eine nicht so richtige Auffassung ist. Es gibt auch andere Sünden, über die der Zorn Gottes kommt. Der Zorn Gottes kommt über jede Sünde. Der Zorn Gottes trifft Menschen, die keine neue Geburt kennen und in ihrem Unglauben verharren. Das Kennzeichen ihres Lebens ist Ungehorsam. Dieses Leben kam zu einem Ende, als wir mit Christus gestorben sind. Deshalb müssen wir alle diese Charaktereigenschaften und Gewohnheiten, die die Menschen früher bei uns sahen, ablegen. Es wird im Text so beschrieben, als würden wir ein Kleidungsstück, das wir vorher anhatten, ausziehen. Es geht um eine Haltung, die unser Leben kennzeichnete. Diese Haltung zeigte sich vor allem in unserem Reden. Die nächste Aufzählung hat alles etwas mit der Zunge, mit dem Reden zu tun. Und das Reden äußert ja bekanntlich das, womit das Herz voll ist. Als erstes steht da Zorn. Bei uns ist Zorn durchaus eine Äußerung unseres Temperaments. Eine Äußerung des Zorns muss nicht unbedingt sündig sein. Siehe Epheser 4, 26. Hier in diesem Zusammenhang ist sie das allerdings wohl. Wut. Wut betont mehr das plötzliche Ausbrechen von Gefühlen über eine Sache. Bosheit. Bosheit ist eine Einstellung, die darauf aus ist, andere zu schädigen und ihnen Unrecht zu tun. Lästerung. Lästerung ist das Aussprechen von Unwahrheiten, besser Lügen oder Halbwahrheiten, um den anderen in ein schlechtes Licht zu stellen. Hässliche Redensarten aus eurem Mund. Das kann beispielsweise Schimpfen oder auch liederliches, gemeines Reden sein. Lügen. Das ist wohl die Sünde, die den alten Menschen am meisten charakterisiert. Nicht umsonst schreibt deshalb Paulus in Römer 3, Vers 4, vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Da aber der Gläubige den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen hat, muss auch mit seinen entsprechenden Äußerungen Schluss sein. Die Beziehungen zum alten Menschen sind abgebrochen. Der alte Mensch ist das Wesen des ersten Adam, so wie das in allen seinen Nachkommen insgesamt zum Ausdruck kommt. Wir gehören aber nicht mehr dem ersten Adam an, sondern dem letzten, nämlich Christus. Christus kennzeichnet den neuen Menschen, den wir angezogen haben. Das kommt in allen Gläubigen insgesamt zum Ausdruck. Um alle Kennzeichen Christi darstellen zu können, sind alle Gläubigen nötig. Kein Gläubiger besitzt sie alle. Bei jedem ist etwas von Christus zu sehen. Das Anziehen des neuen Menschen bedeutet hier nicht, von außen her bekleidet zu werden. Dieser neue Mensch wird von innen her nach außen sichtbar. Der neue Mensch ist das, was wir seit unserer Bekehrung innerlich sind. Und das sollen wir in unserem Leben immer mehr zeigen. Erneuert werden zur Erkenntnis. Gott will den neuen Menschen zur vollen Erkenntnis seines Ratschlusses bringen. Das ist eine Entwicklung. Das Vorbild, das Gott bei diesem Prozess immer vor Augen hat, ist Christus. Gott will diesen neuen Menschen in der Erkenntnis Christi unterrichten, um ihn entsprechend diesem Bild zu formen. So ähnlich war das schon mal. 1. Mose 1, 26 und 27 in Ausschnitten. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Je mehr Gott das in uns bewirken kann, desto mehr werden wir wandeln, wie Christus gewandelt ist. Deshalb schreibt Johannes auch in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 6, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Und im neuen Menschen ist jedweder Unterschied verschwunden. Nur Christus wird gesehen und Christus erfüllt alles mit seiner Herrlichkeit. Im neuen Menschen gibt es keinen Unterschied zwischen Griechen und Juden. Das heißt, dass der Unterschied von Rasse, Abstammung oder Nationalität verschwunden ist. Auch gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Beschneidung und Unbeschnittensein. Es weist auf religiöse Unterschiede hin, also die äußere Beziehung zu Gott. Auch das ist verschwunden. Der Unterschied von Barbarens Güte ist ebenfalls verschwunden. Mit ihnen werden die niedrigsten Kulturen bezeichnet. In Christus besteht auch dieser Unterschied nicht mehr. Mit der Aufhebung des Unterschieds zwischen Knecht und Freier ist auch der soziale Unterschied im neuen Menschen nicht mehr vorhanden. Die einzige Stellung, die zählt, ist unsere Stellung in Christus. Es ist alles in diesem neuen Menschen. Ja, man kann sogar sagen, er ist der neue Mensch. Der alte Mensch mag Satzungen und Philosophien haben, aber für den neuen Menschen ist Christus alles. Lesen wir weiter, Verse 12 bis 15. So zieht nun an, als Gottes auserwählte Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Wir haben gehört, was als neuer Mensch alles zu tun ist. Töten, ablegen und mit dem Anziehen geht es gleich weiter. Denkt man da nicht ganz schnell, wer bin ich denn, dass ich das alles tun könnte? Aber hören wir doch einmal zu, wie die Gläubigen hier angesprochen werden. Auserwählte, Heilige, Geliebte. Das sind Bezeichnungen, mit denen auch der Herr Jesus bezeichnet wurde. Er war der Auserwählte, er ist der Heilige und er ist der Geliebte. Jeder Gläubige ist ein Auserwählter Gottes, ist ein Heiliger und ist ein Geliebter. Wahre Christen werden hier von Gott als auserwählt bezeichnet. Erwählung bedeutet, dass die Gläubigen der Gegenstand von Gottes unbegreiflicher, besonderer Liebe sind. Niemand bekehrt sich allein aufgrund seiner eigenen Entscheidung, sondern nur als Reaktion auf Gottes wirksame, freie, unbeeinflusste und souveräne Gnade. Wir sind damit in eine bestimmte Position hineingestellt. Und wenn Gott das so erklärt, ist damit alles vorhanden, dass Christus in unserem Leben sichtbar werden kann. Und wenn wir jetzt die einzelnen Dinge, die wir anziehen sollen, durchgehen, sind das alles Kennzeichen, die der Herr Jesus in seinem Leben auf dieser Erde in Vollkommenheit gezeigt hat. Und jedes Mal werden wir sehen, dass mit jedem Kennzeichen eine gewisse Form von Selbstverleugnung verbunden ist. Wir können diese Dinge auch nur dann zeigen, wenn wir in der Lage sind, uns zu demütigen und niederzubeugen. Herzliches Erbarmen. Das ist das Gegenteil zur Ich-Sucht. die ihre eigene Befriedigung sucht. Das Herz sieht die Not des anderen und neigt sich liebevoll diesem Elend zu. Wer die Barmherzigkeit Gottes an sich selbst erfahren hat, dem sollte es nicht zu schwer fallen, auch anderen gegenüber diese zu üben. Freundlichkeit. Man kann auch mit Güte übersetzen. Güte ist die Fülle von Gutem, die aus herzlichem Erbarmen hervorkommt. Güte ist Freundlichkeit, die sich im Handeln in Aktivität ausdrückt. In dem Herrn Jesus ist die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschienen. Titus 3, Vers 4. Die Güte Gottes leitet uns zur Buße. Römer 2, Vers 4. Demut. Demut, das ist eine Haltung, die uns gegenüber Gott und Menschen geziemt. Das heißt, niedrig oder gar nichts von sich halten und denken. Paulus schreibt in Philipper 2, 5 bis 8, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Hier wird gesagt, dass unsere Gesinnung der Demut wie die seine sein soll. Das Vorbild ist dem Herrn Jesus gegeben. Sanftmut. Sanftmut bedeutet nicht auf sein Recht bestehen. Sanftmut kommt dann zum Ausdruck, wenn wir Unrecht einstecken können und nicht auf unser Recht bestehen. In der Welt bedeutet Sanftmut, sich nicht durchsetzen zu können und alles laufen zu lassen. Sanftmut ist das Gegenteil von selbstbewusstem Auftreten und Eigeninteresse. Und in der Beziehung habe ich bei uns zu Hause in der Gemeinschaft als Brüderrat auch einiges durch, wo die Sanftmut halt keine Rolle spielt. Und dann sitzt du ganz schön dort. Jeder verlangt sein Recht, obwohl es schon zu spät war. Der Rechtsanwalt war schon eingeschaltet. Wie soll dann eine Gemeinde Brüder noch zum Ergebnis kommen. Anderes Beispiel. Von Mose heißt es, dass er der sanftmütigste Mann auf dem Erdboden war. 4. Mose 12, Vers 3. Und das wird gerade da von ihm gesagt, nachdem vorher hässlich gegen ihn geredet wurde. Aber Mose ergreift dann keine Partei für sich selbst. Gott nimmt die Dinge dann in die Hand. Und Gott wird auch alle Dinge regeln, die für uns nicht zu regeln sind. Sanftmut bedeutet also auch, sich unter die Führung Gottes zu stellen und Ja dazu zu sagen. Ein Aufnehmen des Wortes Gottes ist ohne Sanftmut überhaupt nicht vorstellbar. Langmut oder Geduld. Das meint das geduldige Ertragen von Bösem. Es ist die geistliche Fähigkeit, Böses ohne direkte Vergeltung einzustecken. Es bedeutet, anderen nicht das zu vergelten, was sie uns vielleicht Böses tun. Wie böse ist man mit dem Herrn Jesus umgegangen? Aber wie hat er sowohl seinen Jüngern als auch seinen Feinden gegenüber diese Langmut bewiesen? Und wenn Glaubensgeschwister schwierige Charaktere haben, dann wird unsere Langmut und Sanftmut auf besondere Weise geübt. Die Eigenarten und Kompliziertheiten des anderen zu ertragen, nicht ihre Sünden, macht diese Bereitschaft oft zu einer Herausforderung für uns. Und eins muss uns aber auch klar sein, der andere hat vielleicht genauso zu kämpfen mit unserem Charakter und unseren Eigenarten. Ich war immer von mir überzeugt, ganz früher, wer mit mir nicht auskommt, selber schuld. Bis dann meine Frau mal zu mir gesagt hat, du bist schon ein schwieriger Mensch. Zählen wir nochmal die Dinge auf, hintereinander. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut. Das sind alles Dinge, die wir zu allen möglichen Gelegenheiten zeigen können, in denen Christus sichtbar wird, und zwar überall in der Welt. Es sind Dinge, die also nicht nur den Mitgläubigen entgegengebracht werden sollen, sondern auch den ungläubigen Menschen gegenüber. Und jetzt folgen Kennzeichen, die mehr in unserer Beziehung zu unseren Mitgläubigen offenbar werden. Ertragt einander und vergebt einander. Das macht es einem schon manchmal schwer. Und durch das Wort einander muss es uns direkt bewusst werden, dass das auch uns, ja dich und mich, ganz persönlich betrifft. Ertragen wir die Gewohnheiten und die Schwachheiten und die Eigenarten der anderen? Das heißt, dass wir eben nicht sofort unseren Kommentar über den anderen abgeben, wenn er wieder mal auf seine eigenartige Weise etwas tut oder vorbringt. Mit welchen Menschen haben wir es zu tun? Es gibt schnelle Menschen, es gibt langsame Menschen. Es gibt genaue Menschen. Wir können hier alle Eigenschaften einsetzen, die uns einfallen und die wir von Menschen kennen. Das ist das Gebiet des Ertragens. Wir ertragen auch Bosheiten gegen uns. Der Herr Jesus hat die Bosheiten gegen sich auch ertragen. Was Jesus nicht ertragen hat, war Bosheit gegen Gott. Und wie handeln wir? Gehen wir nicht oft auf die Barrikaden, wenn uns Böses zugefügt wird? Das sollten wir vielleicht ertragen. Und sind wir nicht oft gleichgültiger, wenn Gott gegenüber Böses getan wird? Und wenn Sünde vorkommt, dann geht es nicht mehr darum zu ertragen, sondern zu vergeben. Während Ertragen mehr passiv ist, ist das Einandervergeben mehr aktiv. Wie ist es möglich, Frieden innerhalb einer Gemeinde aufrechtzuerhalten? Wenn innerhalb der Gemeinde eine Gesinnung der Vergebung herrscht. Wir sollten immer diese Bereitschaft zum Vergeben in unserem Herzen und in unserer Haltung haben. Dann können wir es auch, wenn etwas nicht gelöst werden kann, Gott übergeben. Dann werden wir einen Vorwurf uns gegenüber nicht mehr mit einem Vorwurf dem anderen gegenüber beantworten. Die Norm für Vergebung ist Christus selber. Sieh auf ihn und auf das, was er dir alles vergeben hat. Dann wirst du feststellen, dass du es auch fertig bringst zu vergeben. Wenn wir genau hinsehen, stellen wir fest, dass das Ertragen und das Vergeben in beide Richtungen formuliert ist. Ertragt einander und vergebt einander. Diese ganzen Wesenseigenschaften sind die Charakterzüge des neuen Menschen. Paulus ist aber noch nicht am Ende mit dem Zureichen von Kleidungsstücken. Es gehört noch etwas anderes dazu, das alles umschließt und alle diese Kleidungsstücke wie ein Gürtel zusammenhält. Die Liebe. Jedes dieser genannten Teile ist in sich sehr wertvoll, aber ohne die Liebe ist alles nichts. Paulus drückt das in 1. Korinther 13 vollkommen aus. Und die Liebe ist nicht nur die Tugend, die alle vorher genannten Tugenden zusammenhält, sondern auch vervollkommnet und zur vollen Reife bringt. Die genannten Kennzeichen sind keine angelernten Eigenschaften, sie kommen aus der Liebe hervor. Nichts in unserem Verhalten gegenüber anderen ist ohne die göttliche Liebe vollkommen, die sich in der Bruderliebe äußert. Deshalb ist die Liebe das Band der Vollkommenheit. Wir sind in der Lage, dieses Band umzubinden, weil wir die göttliche Natur empfangen haben. 2. Petrus 1, Vers 4. Und die Natur Gottes ist Liebe. Gott ist Liebe. Wenn dieses Band der Liebe von jedem Gläubigen getragen wird, wird es die Gläubigen auch miteinander verbinden. Wenn wir im Bild sprechen wollen, die Kleider sind angezogen, alles sitzt an seinem Platz, wir können vor die Tür treten, uns unter die anderen begeben und unsere Kleider in der Welt und inmitten der Gläubigen zeigen. Wir sollen damit nicht angeben. Mit diesen Kleidern wird unser Leben ein Zeugnis für Christus sein. Und dieses Zeugnis auf die richtige Weise geben zu können, ist es nötig, dass der Friede des Christus in unserem Herzen regiert. Der Friede des Christus lässt uns in allen Umständen ruhig und gelassen sein. Der Herr Jesus hat uns den Frieden mit Gott geschenkt und er hat uns seinen Frieden gegeben, Johannes 14, 27. Aber eine praktische Sache mal. Es gibt im brüderlichen, geschwisterlichen Miteinander auch in den örtlichen Gemeinden oft Fragestellungen, zu denen das Wort Gottes keine konkrete Aussage trifft. Und dann gibt es unterschiedliche Ansichten. Dann möchte sich vielleicht der eine gegen den anderen durchsetzen oder eine Gruppe sich gegen die andere durchsetzen. Und gerade in solchen Fällen, wo wir keine klare Weisung haben, ist ein ganz wichtiges Kriterium, dass der Friede des Christus uns erfüllt. Dass der Friede des Christus regiert und entscheidet, damit wir nicht etwa etwas tun, wenn wir darüber keinen Frieden haben. Es scheint ja auch nicht nur um eine persönliche Sache zu gehen, sondern durch die Mehrzahlform euren Herzen wird angedeutet, dass es auch um den Frieden untereinander geht. Wir sind in einem Leib zu diesem Frieden berufen, alle zusammen. Dieser Friede ist das Teil aller derjenigen, die diesen Leib bilden. Und seid dankbar. Wofür? Sollte uns mit tiefer Dankbarkeit erfüllen, dass wir keine Einzelgänger sind, trotz aller Unterschiedlichkeit und dass wir nicht auf uns allein gestellt sind. Und wer in tiefem inneren Frieden zur Ruhe gekommen ist und in dessen Leben diese Kennzeichen des neuen Menschen gefunden werden, der ist dankbar. Der hadert nicht, weder mit Gott noch mit den Geschwistern. Der ist zufrieden. Und das macht ihn dankbar. Kommen wir noch zu den beiden letzten Versen aus unserem eingangs gelesenen Text. 16 und 17. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus, und dankt Gott dem Vater durch ihn. Auf den Frieden des Christus folgt das Wort des Christus. Das ist das Wort Gottes, die ganze Bibel. In diesem Wort spricht alles von Christus. Er hat es uns gegeben, er ist die Quelle des Wortes. Dieses Wort, dieses ganze Wort soll oder besser muss in uns wohnen, und zwar reichlich. Wohnen bedeutet, dass das Wort bei uns zu Hause ist. Das heißt, dass da keine Dinge in unserem Leben sind, die nicht vereinbar sind mit dem Wort. Alles in unserem Leben steht im Einklang mit dem Wort. Und reichlich heißt, dass unser Herz und Verstand voll davon sind, so dass unsere Gespräche mit Gläubigen und Ungläubigen dadurch beherrscht werden. Wenn wir das Wort des Christus reichlich in uns wohnen haben, dann trennt es uns von der Welt und vom eigenen Ich. Dann sehen wir, dass wir das Wort nicht nur kennen, sondern auch auf alles anwenden, womit wir in unserem Leben konfrontiert sind. Christen werden in ihrem Umgang miteinander daran erkannt, dass sie die Dinge des Christus miteinander teilen. In ihrem täglichen Umgang und in ihren Zusammenkünften müssen sie in der Lage sein, einander zu lehren, was Gottes Wille ist. Und wenn nötig, muss auch Zurechtweisung erfolgen. Das sollte aber mit Weisheit und nicht mit Erregtheit passieren. Interessanterweise wird in unserem Text für das Lehren und Zurechtweisen ein bemerkenswertes Instrument zur Verfügung gestellt. Das Singen. Beispiel: Wenn uns gegenüber sich wieder mal jemand so verhalten hat, dass aus uns der Zorn mit lauter Stimme herausbrechen will, und mir passiert das schon manchmal, meine Frau kann da ein Lied davon singen, dann versucht doch einfach mal, diesen Zorn zu singen. Das wird nicht funktionieren. Lehren und Ermahnen sollen also durch Singen von Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern geschehen. Damit sind Lieder gemeint, die ausreichend Lehre enthalten, keine flachen Lieder, sondern Lieder mit geistlichem Lehrstoff. Die Übereinstimmung dieser Liedformen besteht darin, dass sie alle aus dem Wort Gottes hervorkommen. Es geht dabei immer um ein geistliches Thema. Aber nicht nur unser Singen muss für Gott sein, sondern nicht weniger als alles, was wir tun, sollte zur Ehre Gottes geschehen. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das umfasst jedes Gebiet unseres Lebens. Alles in unserem Leben muss unter der Herrschaft des Herrn Jesus stehen. Es geht jetzt aber nicht darum, dass ich für Jesus die Welt einreise. Du kannst durchaus ein Verlangen danach haben, etwas Großes für den Herrn zu tun. Denk zunächst nicht an ein großes Werk oder an eine Predigt vor einer Menge. Ich sage euch, das ist nicht so einfach, hier vorne zu stehen. Es betrifft alltägliche Dinge, freundliches Handeln oder ein liebevoll ermahnendes Wort. Tu alles nur dann, wenn du es im Namen des Herrn Jesus tun kannst. Wenn es nicht in seinem Namen ist, darfst du es nicht tun. Einer der Hinweise, dass wir im Wort oder im Werk in Übereinstimmung mit dem Herrn sind, ist, dass wir dem Vater danken können. Und wieder liegt die Betonung auf dem Danken. Das können wir nur, wenn wir wissen, dass der Herr Jesus auf diesem Weg mit uns gehen kann. Und dann bitten wir nicht mehr, dass er mit uns auf dem Weg mitgeht, den wir für richtig halten, sondern wir fragen ihn, welchen Weg er will, dass wir gehen. Paulus nennt nachfolgend einige Bereiche, in denen sich unser tägliches Leben abspielt, und Beziehungen, in die wir gestellt sind. Nach unserem Text könnt ihr dann mal weiterlesen zu Hause. Nach der Aufforderung, nicht auf die Dinge zu sinnen, die auf der Erde sind, könnten wir denken, dass alles Irdische nicht mehr wichtig ist. Doch alle Wahrheit, die mit unserer Beziehung zu Christus zu tun haben, ändern nichts an den irdischen Beziehungen. Gegenteil, Diese Beziehungen sind gerade da, damit wir darin zeigen können, was wir in Christus geworden sind. Wir können in der Welt nicht ohne Umgang mit unseren Mitmenschen leben. In solchen sozialen Kontakten erleben wir die meisten Prüfungen und Versuchungen. Es ist Gottes Wille, dass wir nach unserer Bekehrung im Kreis unserer alten Freunde und Bekannten unseren Glauben mit aller Konsequenz bekennen und leben. Und nun lasst mich zum Schluss wieder ganz persönlich ausdrücken. Deine Bekehrung hat nichts an deiner eventuell vorhandenen Ehe, an der eventuell vorhandenen Familiensituation und an deiner Stellung in der Gesellschaft verändert. Was sich aber wohl verändert hat, das bist du selbst. Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich Danke sagen für dein Wort, das oft auch so schwer erscheint, das auch manchmal als eine Last erscheint. Herr, aber du willst uns helfen, du bist gestorben und mit unserer Bekehrung sind wir mit dir gestorben und du bist auferstanden und damit sind wir auch mit auferstanden. Lass uns nach droben sehen, nach dir sehen, wo du bist, zur Rechten Gottes, dass wir das als unsere Zukunft sehen, wenn du einmal wiederkommst und dich mit uns vereinst. Danke, Herr, dass wir das vor uns haben dürfen, dass wir das glauben dürfen und dass du uns dann auch bei den ganzen anderen Sachen, die wir heute besprochen haben, dass du da bist, dass du uns hilfst, dass du uns Kraft gibst, dass wir einander ertragen, damit, dass wir einander vergeben, dass wir alles das tun, was du willst, dass du vorangehst und dass wir den Weg gehen, den du für uns vorgesehen hast. Egal, was passiert, egal, wie wir auf diesem Weg gehen, leiden oder sonst irgendwas, dann dürfen wir aber wissen, dass du das so vorgesehen hast, dass wir das glauben dürfen und dass diese Dinge auch uns zum Besten dienen. Loben und preisen dich darüber und beten dich an. Amen.